erste Wahl. Zweite Wahl oder gar dritte Wahl zu sein, ist ja nicht so schmeichelhaft. Aber der dritte Platz zum Beispiel, der kann schon was Besonderes sein. Das haben wir bei der Olympiade jetzt erlebt, wie die Leute sich herzlich gefreut haben über eine Bronzemedaille, sind nicht Erster geworden und waren trotzdem begeistert und voller Freude. Aber wie ist es mit der ersten Wahl bei Gott? Fühlst du dich als erste Wahl bei Gott? Wäre das nicht was ganz Wundervolles, was ganz Großes, Gottes erste Wahl zu sein?
Ja, einen guten Morgen auch von mir. Vielen Dank für die herzliche Begrüßung gerade schon. Und um das nochmal aufzugreifen, diesen Gedanken, vielen Dank auch für eure Gastgeberschaft hier gestern. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, wir als Familie, ihr habt es mitbekommen teilweise, waren ja wirklich viele von euch da. Wir waren mal wieder zu viert hier in Gera. Heute Morgen hat das nicht ganz so gut reingepasst, weil unsere Kids dann auch im Kindergottesdienst so fest mit drin sind und so weiter. Aber wir haben uns als Familie auch sehr wohl gefühlt hier. Vielen Dank für eure Gastfreundschaft. Da fühlten wir uns schon hier sehr erste Wahlmäßig auch wahrgenommen. Ich sage auch nochmal so ein Danke im Namen auch vom Kreisrat. Ich bin da ja mittlerweile auch mit drin. Und es war toll, dass ihr als Gemeinde auch so gute Gastgeber wart. Und das hat uns wirklich sehr viel Freude gemacht. Ich habe das auch von anderen gehört. Es war wirklich richtig schön hier bei euch, dass wir da sein konnten. Und ich habe euch auch ganz herzliche Grüße aus Hermsdorf mitgebracht. Ich muss ja sagen, von unserer Gemeinde war der Besuch gestern, sagen wir mal, ausbaufähig. Normalerweise sind wir da eine größere Truppe gewöhnt, die dann auch mitkommt. Das habt ihr vielleicht auch gemerkt. Aber ganz, ganz liebe Grüße. Manchmal ist das so, da gibt es dann tatsächlich andere Wahlen, die getroffen werden, aus welchen Gründen auch immer. Aber normalerweise, ich verspreche da Besserung, sind wir bestimmt auch wieder mit einer größeren Truppe dabei. Ja, wir haben schon ein bisschen gehört, auch was klang ja schon an, Frank, was nächste Woche dann so ansteht. Und auf dem Weg hierhin bin ich an gefühlt 80.000 Wahlplakaten vorbeigefahren. In jedem Dorf auf der Strecke hängen sie an jeder möglichen Gelegenheit. Ihr werdet das auch schon seit Wochen wahrgenommen haben. Es hat wirklich der Letzte mitbekommen, es ist bald wieder Wahl. Und ich bin dankbar dafür, dass wir in einem Land leben mit freien Wahlen, wo wir auch tatsächlich Wahlfreiheit haben. Es sind bestimmt einige von euch, die das noch so aus DDR-Zeiten kennen. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, da wurden einige noch zur Wahl abgeholt. Ja, natürlich durfte man dann sein Kreuz irgendwie machen, aber ob das dann wirklich so gezählt wurde, wie man das dann frei gemacht hat, ist ja auch nochmal eine andere Frage. Und dann kam ja tatsächlich mit der Wende das, was man eben freie Wahlen nennt. Und auch sonst in unserem Leben haben wir deutlich mehr Wahlfreiheit. Aber andersrum bedeutet das auch, man muss sich ständig irgendwo entscheiden. Überall. Mache ich das oder mache ich das? Gehe ich heute Nachmittag mit in den Hofwiesenpark oder? Ja, ihr wisst schon, was ihr dann noch zur Wahl habt. Und insofern ist es auch immer, wie man das so schön sagt, die Qual der Wahl. Ich habe euch nochmal den Wahlzettel mitgebracht von der Europawahl. Ja? Das, ich weiß nicht, bei den Kommunalwahlen war es ja teilweise noch komplizierter. Dann war das ja auch noch verquickt. Jedenfalls, da hatte man ja diese ewig langen oder ewig breiten Wahlzettel, wo man wie viele Stimmen auch immer irgendwo einsortieren konnte. Und ich hatte auch Leute im Bekanntenkreis, die dann manchmal ankamen und sagten, sag mal, hast du überhaupt schon mal von dieser Partei gehört? Da, das ist ja die Qual der Wahl. Und ich will gar nicht zu sehr auf dieses Thema Politik irgendwie eingehen, aber machen wir uns nochmal bewusst, wahrscheinlich waren Politiker in unserem Land noch nie so unbeliebt, wie das aktuell ist. Man sieht das ja auch in diesen Umfragen, wo Politiker auf einer Skala von Plus bis Minus einsortiert werden, dass da kaum noch jemand überhaupt im positiven Bereich wahrgenommen wird, so auf die Gesamtheit gesehen. Und viele sind enttäuscht, weil natürlich vor der Wahl viel versprochen wird und nach der Wahl das Ergebnis dann das nicht immer wieder gibt, um es mal vorsichtig zu sagen. Und was ich so feststelle ist, wenn man dann mal die Wahlprogramme anguckt, wenn ihr vielleicht den Wahl-O-Mat gemacht habt oder so, dass man sagen muss, also wenn es hinkommt, die Hälfte der Kriterien passt für eine Partei, die andere Hälfte wieder nicht. Und das heißt, dass man immer schon so bei der Wahl selber schon Kompromisse eingeht zwischen dem, was man will und dem, was man politisch überhaupt wählen kann, wo dann so ein Paket auch irgendwie abgebildet wird. Und am Ende werden wir dann sehen, was herausgekommen ist. Wahrscheinlich wird keine Partei alleine regieren. Und dann ist ja nochmal die große Frage, wie viele Parteien dann zusammen wieder was abmachen und wo wir dann vielleicht am Ende wirklich sagen, das ist dann so ein Kompromiss nochmal aus dem Kompromiss, den ich eh schon gewählt habe. Und dann geht es euch vielleicht genau wie dieser Pilzdose hier, die ich euch mitgebracht habe. Da steht nämlich drauf, Champignons, dritte Wahl. Ich habe es euch auch mal hier vorne in groß mitgebracht. Ja. Also, das ist das, was nochmal diese Wahl abbildet, die ihr ja manchmal auch im Regal im Supermarkt machen könnt. Und das heißt, nicht nur in der Politik gibt es ja diese Wahl, sondern ich möchte euch mal kurz vorlesen aus den Kriterien. Da habe ich mich nämlich mal mit beschäftigt, als mir das aufgefallen ist, bei den Champignons hier. Was ist denn überhaupt das Kriterium dafür, dass Champignons erste, zweite oder dritte Wahl sind? Ja, vielleicht wusstet ihr das ja auch noch nicht und vielleicht ist das nochmal hilfreich. Also, wir wissen ja, es wird ja alles irgendwie in Schubladen einsortiert, was so nach Normen erfasst werden kann, gerade Obst, Gemüse und so weiter. Champignonscheiben, erste Wahl. Sind Champignons aus geschlossenen Champignons, parallel zur Wachstumsachse geschnitten, mit einer Toleranz 10 von 100 im Schrägschnitt. Stiele bis 10 mm Länge, Kopfdurchmesser bis 35 mm. Okay? Champignons in Scheiben, zweite Wahl. Sind aus geschlossenen und oder leicht geöffneten Champignons, ihr merkt schon, Unterschied, überwiegend parallel zur Wachstumsachse geschnitten, mit einer Toleranz von 20 von 100 im Schrägschnitt. Stiele auch über 10 mm Länge, zulässig auch lose Köpfe. Seid ihr noch dabei? Okay, jetzt kommen wir zu meinem Favoriten hier, ist günstiger. Champignons dritte Wahl. Auch offene Champignons sind zulässig auch nur Stücke oder nur Stiele. Auch geschnitten. Da habt ihr schon keine Toleranzen mehr. Ja? Also da kommt dann alles rein. Das ist die Resterampe. Schmeckt das deswegen anders? Ich weiß es nicht. Aber ihr habt ja die Wahl. Das ist das Gute. So, jetzt wisst ihr aber, wie das dort ist. Champignons werden also, wenn wir das mal so vorsichtig sagen können, auch in Schubladen einsortiert. Aber nicht nur denen geht das ja so. Sondern hast du das auch schon mal erlebt, dass du irgendwo nur zweite oder sogar nur dritte Wahl warst? Zum Beispiel beim Wählen im Sport, früher. Ja? Oder auf Klassenfahrt, wenn es um die Zimmerbelegung ging. Ja? Oder irgendein anderer Zusammenhang, wo du sagst, ja, das war eigentlich so ein kleines Kindheitstrauma bei mir. Oder vielleicht war es auch besonders schön, ich weiß es nicht. Ich finde das jedenfalls nicht so schön, wenn man das Gefühl hat, so zweite oder dritte Wahl zu sein. Und ich musste das regelmäßig über mir ergehen lassen, ganz persönlich, beim Fußball. Ich wurde vorhin schon angesprochen, ob ich heute Morgen nicht auch was zum Thema Fußball bringe. Und ihr, die mich hier länger kennt, wisst, das geht natürlich nicht ganz ohne. Und das Ding ist, beim Fußball haben wir früher immer gewählt. Ja, da gab es immer zwei Leute, die mussten irgendwas machen, so ein Ritual, wo man herausfindet, wer fängt an zu wählen, die Mannschaften. Und dann ging es los. Und das Ding ist, ich war eigentlich immer froh, wenn ich nicht der Letzte war, ja, der gewählt wurde, sondern meistens war ich so im letzten Drittel der Leute. Und wenn man dann noch so zwei, drei hatte, die dann noch mit übrig waren, dann stand man nicht ganz so alleine bei denen, die noch nicht in der Mannschaft waren. Und immer war das dann befreiend, wenn dann jemand den Namen gesagt hat, rübergewunken hat und man konnte dann mit in die Mannschaft laufen. Das war eigentlich dann immer ein schönes Gefühl. Aber ich kann euch eins sagen, mir ging das damals so, ich kannte ganz genau meinen Marktwert. Ja? Da waren da noch keine Millionen dran oder sowas, aber trotzdem wussten wir damals ganz genau, welchen Marktwert wir haben. Ich konnte mich darauf verlassen, das kam immer ungefähr aufs Gleiche raus, denn man kannte sich dann, man wusste, was der andere konnte, wenn man da wöchentlich, täglich gespielt hat und so weiter. Und ich wusste ganz genau, wo ich da hingehöre. Da waren keine großen Sprünge zu machen. Und ich muss sagen, ich erinnere mich, einmal wurde ich tatsächlich als Erstes gewählt. Und wenn man dann so völlig über Marktwert verkauft wird, dann wird das auch entsprechend kommentiert. Dann wirst du schon zurechtgestutzt von den anderen. Ja, dann kamen so Sprüche wie, also das wurde dann klar, dass der gewählt hat, hatte einfach keine Ahnung. Warum wählst du denn den als Erstes? Hättest du doch den genommen. Ja, du weißt doch eigentlich, der ist doch viel besser. Also man kommt da dann auch nicht so ganz raus. Und ich weiß nicht, wie dir das geht, in welchem Bereich du so deinen Marktwert ganz klar vor Augen hattest oder hast, ja, wo du eingeordnet wurdest. Aber das kann manchmal ganz tief in uns drinstecken. Und wo du genau weißt, also große Sprünge kann ich da eigentlich nicht machen, sondern da gehöre ich hin. Wie gesagt, ich gehörte da eher so zum unteren Drittel. Und vielleicht kann ich deswegen auch so begeistert davon erzählen, wie anders ich das selber dann bei Jesus erlebt habe. Und erklären kann ich mir das eigentlich nicht, wie das bei ihm abläuft, sondern das ist für mich eins der großen Geheimnisse. Für mich nach wie vor diese unbegreiflich große Liebe Gottes, wie sie uns auch in der Bibel entgegenschlägt. Gerade auch in so einem Vers, den ich euch jetzt mitgebracht habe. Ich glaube, da gibt es viele Verse, die ich euch bringen könnte. Ich habe mich entschieden, jetzt einmal für Jesaja 43, Vers 1, wo Gott zusagt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Diese Worte, das ist voller Liebe, voller Annahme. Und zwar, und das muss man sich immer wieder vor Augen machen, obwohl Gott eigentlich richtig verletzt und gekränkt sein müsste in der Situation, hier bei Jesaja. Denn Gottes Volk, was er erwählt hatte, hatte ihn eigentlich auch behandelt wie dritte Wahl. Wir lesen davon und Gott spricht da sehr offen drüber. Er übersieht das auch nicht einfach. In den Versen, die dann folgen, sagt Gott das, mich habt ihr nicht angebetet, für mich habt ihr keine Mühe auf euch genommen. Ihr habt Lämmer als Opfer verbrannt, doch waren sie wirklich für mich bestimmt? Habt ihr mich geehrt mit euren Opferfesten? Habt ihr für mich Geld ausgegeben, um Gewürze für das Salböl zu kaufen? Und wie war es mit den besten Teilen der Opfertiere, mit dem Fett? Mich habt ihr damit nicht damit erfreut. Und Gott sagt dann, ich wollte nicht, dass die Opfer eine Last für euch sind. War es etwa zu schwer für euch, Weihrauch für mich zu verbrennen? Nein, ihr habt es nicht euch schwer gemacht, sondern mir. Und zwar mit euren Sünden, mit eurer Schuld habt ihr mir zu schaffen gemacht. Wenn wir das heute so lesen, das ist ja eine ganz andere Lebenswirklichkeit. Diese ganzen Opferrituale und so, das ist uns ja meistens sehr fremd. Aber ich glaube, wir haben trotzdem ein Gefühl dafür, was das hier heißt, wenn Gott das so ausdrückt, wie er sich eigentlich hier vernachlässigt fühlt, nicht wertgeschätzt fühlt. Was steckt denn dahinter? Gott ist im Grunde eifersüchtig. Er will von seinem Volk, dass sie ihn als erste Wahl ansehen. Er wünscht sich das, zurückgeliebt zu werden, nachdem er sie doch erwählt hat. Er wünscht sich, dass wir gerne Zeit mit ihm verbringen. Es ist wie mit so einem Picknick, wie es heute Nachmittag stattfindet. Du lädst halt offen ein und wer kommt wirklich? Frage ich nur danach, was ich von Gott bekommen kann Oder habe ich den Wunsch, mehr zu verstehen, was er mit mir und uns vorhat, was er sich eigentlich wünscht? Gott war da ziemlich enttäuscht. Und deswegen stellt sich ja eigentlich die Frage, ist Gott dann eigentlich, wie man so schön sagt, blind vor Liebe gewesen, als er sich damals dieses Volk ausgesucht hat, das ihn dann so sehr hängen gelassen hat? Manchmal frage ich mich das auch ganz persönlich. Und die Frage ist, wie geht es dir eigentlich damit aktuell? Ich selber habe festgestellt, gerade diese Woche, ich habe mir das jetzt als Predigtthema selber rausgesucht und irgendwann habe ich mich dann gefragt, ja, wie ist das eigentlich bei dir, Florian? Ich erwische mich, dass ich in meinen Gedanken bei so vielen Sachen gleichzeitig bin und ich so gemerkt habe, ja, jetzt willst du davon erzählen, wie Gott sich vernachlässigt fühlt. Hast du ihn denn diese Woche mal gefragt, wie es ihm geht? Und dann kommen da schon manchmal so Gedanken her. Also ich bin da selber jetzt nicht der, der euch was erzählt, wie toll ich da wäre oder sowas, sondern manchmal so Fragen bei mir, wie lange macht der eigentlich mein halbgares Christsein? So empfinde ich das manchmal auch selber an ein paar Stellen zumindest. Wie lange macht der das eigentlich noch mit? Endet vielleicht auch mal irgendwann so seine Geduld mit mir? Und für mich als Christ, so diese Frage einfach mal, wäre Jesus eigentlich wirklich auch für mich diesen schweren Weg ans Kreuz nach Golgatha gegangen, wenn ich der Einzige gewesen wäre, der seine Vergebung braucht? Speziell dann, wenn ich vielleicht feststellen muss, dass es immer wieder die gleichen Dinge sind, über die ich stolper. Es ist ja nicht so, dass ich mir jede Woche was Neues raussuche, wo ich irgendwie an Gottes Maßstab scheitere, sondern eigentlich sind das immer wieder die gleichen Sachen. Bei mir zumindest. Und müsste man das nicht immer mal irgendwie dann auch mal hinbekommen? Ich merke ja selber, wie ich bei anderen Leuten da ungeduldig werde, wenn die das immer wieder falsch machen. Irgendwann fehlt mir dann das Verständnis. Es gibt so einen Liedtext von dem Gründer unserer Freien Evangelischen Gemeinden, von Hermann Heinrich Grafe. Und er hat sich schon damals diese Frage gestellt, vor über 150 Jahren. Ich lese euch mal den Liedtext vor, vielleicht kennt das sogar der ein oder andere. Das ist jetzt ein Lied, was man nicht unbedingt als Lied kennen muss, aber ich finde den Text einfach so bedeutsam. Er hat sich damals schon die Frage gestellt, darf ich wiederkommen mit der gleichen Schuld? Hast du nicht verloren endlich die Geduld? Ist denn deine Gnade also täglich neu? Dass du willst vergeben, auch so oft es sei. Also das war schon seine Frage damals. Kann ich wirklich immer wieder kommen, immer wieder mit dem Gleichen? Richard Foster schreibt dazu, das Herz Gottes ist heute eine offene Wunde der Liebe. Ihn schmerzt unsere Entfremdung von ihm, unsere Überbeschäftigung. Er klagt darüber, dass es uns nicht näher zu ihm zieht. Er trauert, weil wir ihn vergessen haben. Aber auch, er sehnt sich nach unserer Gegenwart. Und Gott schmerzt es, dass so viele da draußen von ihm im Grunde überhaupt nichts wissen wollen. Aber eben auch wir, die wir in eine Gemeinde gehen, die wir vielleicht uns selber auch Christen nennen, die wir vielleicht getauft sind, die wir vielleicht schon auch jahrelang als Christen unterwegs sind, ihn manchmal tendenziell oder in Ausnahmefällen oder wie auch immer, manchmal doch behandeln wie, ja, dritte Wahl vielleicht oder zweite Wahl. Ja, unsere Sünden machen ihm zu schaffen. Es hat ihn ans Kreuz gebracht. Aber das muss man ja dazu ganz klar sagen. Das hat Gott nicht aufgehalten, uns zu lieben. Das macht so viel mit ihm, eben weil er uns liebt. Denn, das dürfen wir uns immer wieder klar machen, es gibt nichts, was wir machen könnten, damit Gott uns noch mehr liebt, als er das jetzt schon tut. Ist dir das eigentlich bewusst? Gott liebt dich in jedem Moment so sehr, dass du nichts so richtig oder so perfekt machen könntest, dass er dich noch mehr lieben könnte. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Gottes Liebe ist nicht so mal nach Tagesform, ja, nach Wetterlage, sondern er liebt dich immer so viel, wie es eigentlich nur geht. Und das ist das, was wir Menschen gar nicht können, ja, weil wir da so schwankend in unseren Gefühlen und Emotionen auch sind, dass wir das gar nicht so in dieser Konstanz machen können. Aber deswegen dürfen wir uns das vielleicht neu bewusst machen. So ist Gott. Er liebt dich so, so sehr. Und darum kann er das auch in dieser größten Enttäuschung, die er hier durchaus zum Ausdruck bringt, trotzdem auch nicht anders sagen. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Ja? Also du bist ja nicht irgendwer, sondern er hat dich ausgedacht. Er hat dich gemacht. Er hat so viel in dich hineingelegt und investiert. Fürchte dich nicht. Damit sagt Gott, ich möchte nicht, dass du aus Angst lebst, dass du Dinge aus Angst machst, aus der Furcht, du könntest mir nicht genug sein. Gott möchte nicht, dass du aus Angst irgendwie in die Kirche gehst. Denn Gott sagt, ich habe dich erlöst. Ich habe dich ausgelöst, herausgeholt. Ich habe dich bildlich gesprochen befreit aus der Sklaverei. Und für Gottes Volk damals war das nicht nur bildlich, sondern ganz praktisch. Ich habe euch ja aus Ägypten rausgeholt. Ich habe euch losgerissen aus dem, wo euch Menschen klein halten wollten. Ich habe alles dafür getan, dass du frei sein kannst, dass du in einem Land lebst, wo es freie Wahlen gibt. Da habe ich alles dafür getan, sagt Gott. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich verwechsel manchmal Leute mit Namen. Manchmal traue ich mich gar nicht, jemanden mit Namen anzusprechen. Wenn ich mir nicht ganz sicher bin, dann sage ich das lieber nicht. Da kann man ja beim Du oder wie auch immer, ja, da ist das manchmal so. Gesichter, da bin ich besser. Und dann haben wir Gott und der ruft dich beim Namen. Du bist mein. Der kennt dich von Grund auf. Länger, als du dich selber kennst oder erinnern kannst. Und Gott spricht uns immer wieder so persönlich an. Er geht dir nach, nicht irgendwem anders. Er geht dir nach. Obwohl wir nur einer von so vielen Milliarden Menschen sind, kommt er nicht durcheinander mit den Namen und den Gesichtern. Du bist mein. Denn auch Gott hat ja die freie Wahl. Und er entscheidet sich nicht gegen uns, sondern für uns, für dich. Paulus sagt uns das im Römerbrief, Kapitel 8, ab Vers 31. Gott selbst ist für uns. Wer will sich dann gegen uns stellen? Wer kann die Menschen anklagen, die Gott erwählt hat? Gott selbst spricht sie frei. Wer kann sie verurteilen? Christus ist für sie gestorben, ja noch mehr. Er ist vom Tod auferweckt worden. Er hat seinen Platz an Gottes rechter Seite. Dort tritt er für uns ein. Kann uns noch irgendwas von Christus und seiner Liebe trennen? Die Antwort lautet, kann uns noch was trennen von seiner Liebe? Nein. Nein, Paulus unterstreicht damit diese Zusage, die schon Jesaja uns überliefert hat. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir, also werde ich bei dir, bin ich bei dir. Das ist kein, ne, so, das ist gesetzt. Dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen, heißt es hier bei Luther. Und wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist, weil ich dich lieb habe. Deswegen spricht Paulus auch die Christen damals, die in die Gemeinden gehen, als Heilige an in seinen Briefen, weil wir von Gott geheiligt sind. Weil wir ihm so wichtig sind. So ist Gott. Du bist für ihn tatsächlich die ganz, ganz große Liebe. Obwohl er dich genau kennt. Unbegreiflich, aber genau so ist Gott. Und wisst ihr, wie das Lied weitergeht? Von Hermann Heinrich Grafe. Ich habe euch vorhin nur die erste Strophe vorgelesen. Ich lese euch nochmal Strophen 2 und 3 vor. Gnade und Vergeben heißt das süße Wort. Das trägt mich durchs Leben und nimmt den Jammer fort. Bringet Heil und Frieden in mein Herz hinein, dass es schon hienieden kann recht selig sein. Ja? Da kommt Frieden in mein Herz, da kann ich im Hier und Jetzt schon eine gewisse Seligkeit erfahren. Und dann in der dritten Strophe, wahrlich, ich darf kommen mit der gleichen Schuld, ich werd angenommen, du trägst in Geduld. Halt mich dann gebunden fest, o Herr, an dich, dass ich werd erfunden in dir ewiglich. Kann man das schöner ausdrücken? Ich weiß es nicht, ist auch egal, ich finde, die Botschaft kommt rüber. Ja. Jesus selbst sagt uns in Johannes 15, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch erwählt. Und wisst ihr was? Bei aller Zusage ist da durchaus auch ein Anspruch an uns drin. Er hat uns ja erwählt, nicht nur einfach so, sondern er will dein Herr sein, sozusagen deine Regierung. Ja? Wenn wir das nochmal zurück auf die Wahlen ausdrücken. Er will nicht nur für dich irgendein Nebendarsteller sein, sondern dein Regisseur. Aber er ist ja jemand, der es so gut mit uns meint. Und wo ich diese Wahl annehme, da findet ja tatsächlich ein Herrschaftswechsel statt. Das ist das, wir haben gerade von Taufe gehört, ja, was man mit der Taufe normalerweise irgendwie so auch bekennt. Da hat so ein Herrschaftswechsel stattgefunden und ich bin für die Sünden und alles, was mich von Gott trennte, bin ich gestorben und abgemeldet und jetzt bin ich zu einem neuen Leben mit Jesus Christus. Unter dieser Freiheit und unter dieser Liebe und Annahme von ihm bin ich dazu auferstanden. Dieser Herrschaftswechsel, der hat stattgefunden. Und dazu nochmal die letzten zwei Zeilen von Grafes Lied. Halt mich dann gebunden fest, o Herr, an dich, dass ich werd erfunden in dir ewiglich. Oder man könnte sagen, gehalten auch in deiner Liebe. Ja? Wir haben das gestern gehört hier beim Impulstag, wo es um Jüngerschaft ging, von unserem Präses von Henrik Otto. Es geht um Bindung und Vertrauen. Das ist das, was Jesus möchte, dass wir das aufbauen, eine Verbindung. Ja? Er hat das so schön gesagt, dass Luther wohl damals überlegt hat, das Wort, was wir heute unter Glauben kennen, zu übersetzen mit Vertrauen. Und dann hat Henrik gesagt, fand ich so eindrücklich, vertraut miteinander sein war aber schon besetzt. Das war, wenn man heiratet, dann traut man, man lässt sich trauen. Ja? Also man wird vertraut miteinander, diese Bindung. Und das war aber auch eine Option für Luther, das so zu übersetzen. Und das ist ja das, was Jesus möchte, dass wir diese Verbindung mit ihm haben, dass wir ihm glauben, dass wir miteinander vertraut sind und vertraut leben. Dass ich Ja sage zu ihm, zu seiner Liebe. Wie bei der Hochzeit, wo jemand Ja zu mir sagt und ich darf auch antworten, ja, ich finde auch ein Ja dazu, ja, mit Gottes Hilfe hier in dem Fall. Und wir dürfen das sagen, dieses Ja zu Gottes Liebe, weil sein Ja ja schon steht. Für ihn sind wir immer die erste Wahl. Warum? Noch einmal, weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. So ist Gott. Du bist für ihn 100% erste Wahl. Obwohl er dich genau kennt, weiß, wo du ein Versprechen nicht gehalten hast, obwohl wir auch immer wieder an Dingen schuldig werden, an ihm schuldig werden. Und Jesus gibt uns auch nicht nur für 4 Jahre sein Vertrauen und dann wird neu gewählt, sondern er sagt, das steht. Das ist so ein bisschen wie die Wahlergebnisse im Sozialismus, ja? Auch so annähernd 100%, ja. Okay. Aber bei ihm ist das belastbar. Da ist das hinterlegt, ja. Du bist für ihn 100% erste Wahl. Und so eine Wahl, das wisst ihr, die muss man auch annehmen, damit die gültig ist. Da steht das Ergebnis schon fest. Und wie reagierst du darauf? Das ist jetzt vielleicht keine große Entscheidung dann noch. Ja, bei einer Wahl nimmt man an, jemand hat sich zur Wahl gestellt, also wird er dann vielleicht auch annehmen. Aber es braucht eben trotzdem nochmal so formell eine Reaktion. Und es ist wirklich nur diese Antwort auf Gottes große Liebe zu uns. Aber heute stellt er dir vielleicht neu diese Frage. Ich möchte dir das unbedingt nochmal verständlich machen, wie sehr ich dich liebe. Und er sehnt sich nach einer positiven Antwort von dir. Und wir dürfen eine Antwort geben, auch indem wir das folgende Lied jetzt gemeinsam, ja, aus ganzem Herzen mitsingen. Ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, nur du bist mein Herr. Dazu sind wir eingeladen. Dazu lädt er uns ein in seiner ganzen Liebe.